Buchmessefunk, Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Es ist mir eine Ehre, jetzt hier präsent zu sein. Mein Name ist Jan Feddersen, ich bin Redakteur der Taz. Ich bin ein, damit sind wir gleich beim Thema, ein Kind Europas. Und mein thematisches Kerngebiet ist die europäische Nachkriegsordnung. Das ist mir beinahe wichtiger als in Deutschland die Sortierung der Parteien, von der AfD mal abgesehen. Wir reden jetzt über Europa und zwar auf eine ganz und gar ungewöhnliche Art. Das ist der Autor. Erstmal herzlich willkommen, André Wilkens. André Wilkens, also ich bin hier Moderator, das heißt, ich habe hier nichts zu kritisieren, ich habe die Weltläufe hier hinzunehmen. Man könnte jetzt möglicherweise über den Titel reden, der diskrete Charme der Bürokratie, da steht es auch angeschrieben. Ich hätte möglicherweise in diesem Jahr 2017 André Wilkens den Titel gewählt, Europa steht auf. Und immerhin ist der Untertitel, der steht leider nicht da, gute Nachrichten aus Europa. Wir werden über viele sprechen. André Wilkens wird nicht lesen, also weil er sagt, wir sollten lieber jetzt die 35 bis 40 Minuten dazu nutzen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und Sie können auch Fragen stellen. Wir reden über Europa. André Wilkens ist ein Kind der DDR. Er ist da aufgewachsen. Er gehört mit, so ist meine persönliche Beobachtung, über viele Jahre ein Mann, der in vielen Institutionen, in Thinktanks, in Stiftungen gearbeitet hat und definitiv niemals irgendeine Opferkarte aus dem Ärmel ziehen wollte. Er wollte sein Leben irgendwie selber in die Hand nehmen, so wie im Übrigen viele auf dem Gebiet der DDR das nach 89 gemacht haben. Und gute Nachrichten aus Europa, André Wilkens, warum dieses Buch jetzt? Kriegen wir hin? Halt, jetzt.
Ja, schon, geht schon. Warum dieses Buch jetzt? Weil ich hatte vor 2 Jahren ein Buch geschrieben, mein erstes Buch über Analog, ist das neue Bio, Analog.
Sekunde mal eben, die Technik ist da. Kann man das ein bisschen schick einstellen? Super.
Schicker?
So geht's, jetzt.
Jetzt schicker?
Nein, jetzt geht's nicht.
Immer noch nicht schick. Müsst ihr mehr rangehen, so weit, Mensch, das ist ja wahnsinnig nah. Na gut, also ich hatte erst ein anderes Buch geschrieben und das lief ganz gut und dann wollte ich ein neues Buch schreiben und sagte zu meinem Verlag, ich will ein Buch über Europa schreiben, da haben die abgewunken und gesagt, läuft nicht. Europa-Bücher laufen nicht und mach's lieber nicht, schreib lieber noch Analog Nummer 2 oder sowas. Und da habe ich gesagt, nein, ich muss jetzt mein Europabuch schreiben und es wird sogar ein optimistisch, ein positives Buch. Und dann habe ich meinen Verlag rumbekommen, indem ich gesagt habe, 2017 wird das Wendejahr. Das wird das Jahr, an dem die Leute Europa wiederentdecken, wieder lieben lernen, vielleicht sogar auf die Straße gehen, eine neue europäische Bewegung gründen oder sonst irgendwas. Und das fand ich irgendwie gut, weil ich ihnen auch erzähle, ja, guckt euch doch mal an, geht doch mal in einen Laden, einen Buchladen, die ganze Wand voll, Europa schafft sich ab. Und da brauchst du einfach mindestens ein Buch, was sagt, Europa ist eigentlich super. Und und deshalb habe ich es gemacht und ich habe es nicht so gemacht, dass er jetzt einfach wie ein Propagandist alle tollen Sachen zu Europa aufgeschrieben hat. Das macht ja die Europäische Kommission, mittlerweile sogar die Zeit. Sondern ich habe versucht, das aus meiner eigenen Geschichte zu erklären. Also hätte ich irgendwas gelesen, aber ich bin ja kein Schauspieler, ich bin also schlecht im Lesen. Hätte ich was gelesen, hätte ich wahrscheinlich das Vorwort vorgelesen, das heißt mit dem Lader nach Europa. Weil ich tatsächlich, nachdem die Mauer gefallen ist, mit einem alten Lader nach Brüssel gefahren bin und ein Praktikum bei der EU angefangen habe. Und so geht die Geschichte weiter. Also ich habe eine persönliche Geschichte wie jeder von uns und die hat wahnsinnig viel mit Europa zu tun. Und das habe ich einfach mal aufgeschrieben und zum Schluss finde ich immer noch, ist eine super Sache.
Das klang schon mal gut, aber das klang auch zugleich sagen wir mal so unkonkret überwölbend.
Okay.
Ja. Was ist denn gut an Europa?
Also ich fange mal beim Grundsätzlichen an und vielleicht komme ich noch gleich auf den Titel zurück. Ich wollte nicht mit einer leichten Sache anfangen. Also man kann ja leicht zu Europa anfangen, indem man sagt Frieden, Stabilität und so. Und es stimmt ja alles. Ich bin ja auch da voll dafür, aber ich wollte was nehmen, was echt hardcore ist, Bürokratie. Weil die meisten Leute sagen, Europa ist einfach super oder von mir aus ist Europa super, aber diese Bürokratie ist ja schrecklich. Und da habe ich gesagt, ich knöpfe mir einfach mal jetzt die Bürokratie vor und sage, was ist denn daran so schrecklich? Sind 55.000 Leute, die Bürokraten sind für Europa einfach wahnsinnig klein, wenn man bloß mit Berlin vergleicht, 250.000 Bürokraten, nur in Berlin allein, in ganz Deutschland 2,5. Also diese paar Bürokraten, die sollen nur das große Gespenst sein. Dabei machen sie Gesetze zur Lebensmittelsicherheit. Manchmal hauen sie auch ein bisschen über die Stränge, wenn sie Gurken versuchen gerade zu machen. Aber man ist doch Pillepalle im Vergleich zu dem, was diese Bürokraten hinkriegen. Früher haben wir uns die Köpfe eingeschlagen, haben wir tatsächlich Kriege miteinander geführt, wenn wir ein Problem haben. Jetzt geben wir die ganze Sache an ein paar Bürokraten, die machen ein paar Vorschriften, alles wird gut. Manchmal kommt eine gerade Gurke raus, aber viel besser als früher, als wir Krieg miteinander geführt haben. So meine Story zu Bürokratie. Und deshalb, ich wollte eben nicht mit den leichten Sachen anfangen, wie Frieden, Freude, Eierkuchen, sondern Hardcore-Bürokratie.
Wie war deine persönliche Geschichte? Also als DDR-Kind hat man wahrscheinlich erstmal sowieso die Auflösung der eigenen Staatlichkeit zu verdauen. Da kann man jetzt Chancen sehen. Aber wie hast du damals dieses Gebilde namens Europäische Union wahrgenommen?
Also für mich war Europa alles Bessere. Und also ich bin in der DDR aufgewachsen, hinter der Mauer. Und wenn man über die Mauer geguckt hat, dann war eigentlich irgendwie alles besser, jedenfalls aus meiner Perspektive. Die hatten Reisefreiheit, die konnten überall arbeiten, die konnten überall in Urlaub fahren, die hatten bessere Jeans. Also für mich war Europa eigentlich Stand für das Bessere. Vielleicht habe ich es mir da ein bisschen leicht gemacht, aber ich war ja noch jung und ich wollte das einfach mal erspüren und tatsächlich bin mit meinem Vater, der hat mich in seinem Lada da hingefahren nach Brüssel und für den war das auch unglaublich, sein Sohn, auf einmal arbeitet der in Brüssel für diese Europäische Kommission, war für ihn sozusagen, als wären wir zur internationalen Raumfahrtstation aufgebrochen. Ja? So ungefähr, so weit weg war das und auf einmal war es Realität. Also,
kannst du erklären, woher diese antieuropäische Stimmung in sehr vielen Ländern in Europa kommt?
Ja, es gibt viele Sachen. Manche Sachen sind hausgemacht. Also wie gesagt, auch ein gewisser überbordender Bürokratismus. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass jetzt fast alle Themen, mit denen sich Europa beschäftigt, politischer werden. Also früher hat sich jedenfalls relativ wenige Leute haben sich um Handelsfragen gekümmert. Es war eine Sache für Spezialisten. Jetzt ist Handel eine wahnsinnig politische Sache. Früher haben sich die Leute eigentlich kaum um Fragen wie Grenzsicherung und so weiter gekümmert, weil das Thema war ja Grenzen abschaffen. Jetzt ist es eine wahnsinnig politische Sache. Wer hat sich früher richtig um das Thema Flüchtlinge gekümmert? Jetzt ist es eine wahnsinnig politische Sache. Wir hatten eigentlich zumindest nach dem Kalten Krieg eine Sicherheit in Europa. Da hat sich auch keiner um die Fragen gekümmert, ob Deutschland jetzt 2% Militärausgaben hat oder nicht. Auf einmal ist es eine wahnsinnig politische Sache. Also Europa ist wahnsinnig viel politischer geworden und damit auch in gewisser Weise härter und man muss sich mehr damit auseinandersetzen. Und da gibt es natürlich Gegner von so Sachen und es wird teilweise auch getrieben. Also wenn jetzt Mr. Trump sagt, also Europa findet er eigentlich gar nicht gut und wir sollten eigentlich alle dem Beispiel Brexit folgen, dann ist natürlich eine Ansage. Und wenn es Mr. Putin auch macht, dann ist es eine Ansage von außen. Und so eine, deshalb glaube ich schon, dass es teilweise selbstgemacht ist und teilweise kommt es von außen.
Reden wir mal über den Brexit. Also das kleine Problem ist hier gerade vorne, dass ich kaum eine echte Differenz zu André Wilkens entfalten kann, weil wir mutmaßlich die politischen Phänomene in Europa sehr ähnlich sehen. Teilst du das, dass es ungefähr das Schrecklichste ist, was die britischen Wähler sich selber in politischer, wahrscheinlich auch kultureller und ökonomischer Hinsicht antun konnten?
Tja, erstmal muss ich sagen, bin ja voreingenommen, weil meine Frau ist Britin. Also wir haben sozusagen 24/7 Brexit zu Hause. Also wir sprechen dauernd darüber. Ich glaube auch neulich hat mich jemand gefragt, wie wir es eigentlich verdauen. Und ich sage, eigentlich sind wir in einer Depression. Also es ist eine echte, fast klinisch, weil wenn man als europäische Britin dabei ist und jetzt auf einmal nicht mehr dazugehört, das ist schon eine harte Sache. Also es ist, als wenn man aus einer Familie rausgeht. Also sagen wir aus der Perspektive, ich will jetzt nicht für alle Briten oder Engländer, vielleicht sind die Schotten ja bald wieder dabei, reden, sondern ich sag, ich finde es wahnsinnig traurig, was passiert ist. Ich finde, es wird sicher nicht toll sein für viele Briten, also zumindest für die 48%, die dagegen gestimmt haben. Aber, und das versuche ich in dem Kapitel in meinem Buch für mich zu erklären, ich glaube, die Briten werden da durchkommen und die Europäer werden da auch durchkommen. Und das Wichtigste an dieser ganzen Sache ist, dass wir gute Nachbarn bleiben. Weil wir können uns nicht erlauben, eine Art Radikalisierung von beiden Seiten. Das war ja genau das, was wir in Europa immer verhindern wollten. Wir wollten ja den Nationalismus wegdrängen. Und wir können uns nicht erlauben, dass wir uns jetzt Engländer, Briten und Europäer feindlich gegenüberstehen. Wir müssen irgendwie einen Deal hinkriegen, eine Scheidung unter Erwachsenen. Und ich glaube, das schaffen wir.
Was sind deine Themen gewesen? Du hast ja verschiedene Kapitel geschrieben, die sind durch die Bank optimistisch, was ich total erfreulich finde. Also dass man, wenn ich das als Taz-Redakteur sagen darf, diese gewisse nörgelige Weltstimmung, oh, die Welt wird immer schlechter, das kenne ich aus der Leserbriefredaktion, aus den ganzen Waschkörben an Briefen, die uns da erreichen. Das ist immer alles ganz grauenvoll. Und ich finde, das Erfreuliche an André Wilkens Buch ist, dass er vor allen Dingen das sozusagen das Gute, das Produktive, das Konstruktive betont. Welche Kapitel hast du dir ausgesucht? Also wie bist du da vorgegangen?
Man kann ja über alles schreiben. Und mein roter Faden ist tatsächlich mein Leben. Und deshalb habe ich nur über Sachen geschrieben, die ich persönlich kenne, die ich persönlich nachvollziehen kann und nicht, die ich mir erstmal anlesen musste. Also wie gesagt, ich bin mit dem Lader nach Brüssel gefahren, habe in der Bürokratie gearbeitet, bin dann nach England gegangen und habe studiert. Interessanterweise, da wo ich studiert habe an der Uni, hat mein Professor, also tatsächlich mein Professor in derselben Zeit, als ich da studiert habe, UKIP gegründet, die UK Independence Party, die ja den Brexit gefordert hat und jetzt auch durchgedrückt hat. Also fange ich dann an, über Brexit, nicht über Brexit zu schreiben, sondern über die Beziehung Großbritannien-Europa. Dann bin ich nach Italien gezogen, habe 4 Jahre in Turin gelebt, habe mir mal überlegt, warum, was ist eigentlich passiert zu der Zeit, als ich in Italien gelebt habe, als alle Italiener sein wollten. Alle Deutsche wollten gefühlt Italiener oder Griechen sein, irgendwie im Süden. Es gab die Toskana-Fraktion und die Pizza-Connection und so weiter. Da fanden wir den Süden alle gut und auf einmal denken wir, die sind alle irgendwie Loser und kriegen es nicht mehr auf die Reihe. Also was ist in der Zeit passiert? Und ich bin da mal halt mal durchgegangen für mich. Ich weiß gar nicht, jetzt muss ich mal gucken selber, wie geht's weiter. Interessant vielleicht für Leser. In London habe ich in einem Haus gelebt und das Haus daneben war das Sigmund Freud Museum. Also es war die letzte Stätte von Sigmund Freud war in London Und das habe ich zum Anlass genommen, die EU mal auf die Couch zu Sigmund Freud zu schicken. Also es ist ein Kapitel drin, Europa auf der Couch, bei Sigmund Freud, wo ich mal das durchgespielt habe, als wenn Europa tatsächlich mit einem auf der Couch sitzt und analysiert wird. Also ich kann es empfehlen. Ich bin auch mal durch Fußball durchgegangen, weil ich aus Ost-Berlin Union-Fan, jetzt ist man ja auch gerne Leipzig-Fan.
Das kann ich nur empfehlen. Wir waren da neulich.
Ja, siehst du? Ja. Also wie sich die Welt verändert. Also wer hätte vor 2 Jahren gesagt, dass es Brexit gibt, Trump und dass vielleicht RB Leipzig die Fußballmeisterschaft gewinnt. Naja, also Fußball kommt ja auch vor, weil tatsächlich, und das ist interessant, wenn man sich diese ganzen Sachen mal anguckt, was kann man eigentlich vom Fußball lernen für Europa? Ja? Im Fußball ist es total normal, alle wissen, du kannst zwar Meister werden in Deutschland, aber so richtig cool ist es nur, wenn du die Champions League gewinnst.
Ja. Ja, aber da sind wir möglicherweise auch bei einem sozialen Problem. Auch in Europa, in der Champions League, sind es am Ende die immer gleichen 3 bis 4 Mannschaften, die da vorne landen können.
Mhm. Außer RB Leipzig jetzt.
Im Moment noch nicht. Also das warten wir mal ab. Aber jedenfalls nicht der schwedische Meister oder der Meister, sagen wir, aus Mazedonien. Früher hieß es Europapokal der Landesmeister. Und plötzlich ist es eine große Geldmaschine. Und die Kleinen haben doch eigentlich keine Chancen. Redest du mit deinem Buch nicht eigentlich aus einer sehr deutschen Perspektive, also des EU-Gewinners, wo wir hier faktisch im großen Schnitt alle im Geld schwimmen?
Mhm. Naja, ich weiß nicht, wer hier Geld schwimmt, aber trotzdem, klar, ich will es auch nicht verheimlichen, es ist eine wahnsinnig persönliche Perspektive. Klar. Und ich wollte einfach kein Buch schreiben, wo ich wieder so eine allgemeine Expertenperspektive nehme und sage, also Europa müsste doch und dies und das und so. Also ist eine persönliche und ich stehe dazu. Und ich glaube, wenn mehr und mehr Leute das aus ihrer persönlichen Perspektive sich mal überdenken und vielleicht auch darüber schreiben, kommen auch so eine Sachen raus, dass man tatsächlich Sachen lieben kann und dass man auch Sachen nicht gut finden kann. Mhm. Aber wenn man Sachen nicht gut findet und es ist, zum Beispiel ist ein Kapitel da drin über die Europa als die Ökonomie des Teilens, also als Sharing Economy, wie es in Englisch so schön heißt. Also wenn man sich das mal selber erarbeitet, kommen interessante Sachen raus. Und dazu will ich eigentlich anregen in meinem Buch. Ich wollte nicht so allgemein schreiben, sondern persönlich. Und deshalb natürlich ist es dann eine gewisse deutsche, eine gewisse ostdeutsche Perspektive. Aber immerhin habe ich ja in 5 Ländern gelebt in den letzten 20 Jahren. Auch in der Schweiz zum Beispiel, sehr interessantes Beispiel. Ja, die Schweiz ist ja im Prinzip so ein kleines Europa. Und die haben 800 Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, wo wir in 70 Jahren oder 60 Jahren hinzukommen versucht haben. Und wir haben wahnsinnig viel geschafft. Und die Schweiz brauchte 800 Jahre. Ich glaube, wir sollen uns auch mal ein bisschen Zeit lassen. Deshalb heißt dieses Kapitel die Schweizer Langeweile. Also Langeweile. Sind aber auch ein bisschen langweilig.
Ja, die einen sagen so, die anderen so, würde ich denken. Also wobei ich jetzt dieser Meinung zur Schweiz eher zuneigen würde. Ist das, was in den Niederlanden neulich bei den Wahlen passierte, nicht eigentlich ein gutes Zeichen, dass so, sag ich mal, Abspaltungstendenzen jedenfalls von der Wählerschaft nicht stark bejaht werden?
Na, wie gesagt, ich hab ja 2017 zum Wendejahr ausgerufen. Also insofern liegen die Wahlen in Holland da im Trend. Und wenn es nach meinem Dünken geht, wird vielleicht Marie Le Pen noch nicht mal in den zweiten Wahlgang kommen. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall, man kann natürlich analysieren und dann ist man auch schnell in so einem Trend. Naja, es ist ja wahnsinnig schlecht gelaufen. Wahrscheinlich wird es weiter so schlecht laufen. Und so ist eigentlich auch in der Ökonomie immer so der Herdentrieb. Also man orientiert sich an den Sachen, die gerade passiert sind. Und jetzt hatten wir Brexit und Trump und viele gehen schon davon aus, dass wir jetzt bald Le Pen haben und die AfD die Bundeskanzlerin stellt. Also so ein Quatsch. Deshalb schreibe ich einfach dagegen an und versuche so eine Art in Englisch heißt es, eine Art positive self-fulfilling prophecy zu kreieren. Mhm. Also man ist einfach optimistisch, und je mehr Leute optimistisch sind, dann wird es halt auch ein bisschen optimistisch. Ja? Man muss auch ein gewisses Grundvertrauen haben. Wenn ich davon ausgehe, alles wird scheiße, dann wird es auch scheiße. Wenn ich sage, alles wird gut, vielleicht wird es auch gut.
Aber jetzt nochmal politisch gefragt, bist du für ein Europa der zwei Geschwindigkeiten? Also zum Beispiel Polen wäre ja nicht. Die hätten gerne weiter ihren katholischen Ordensstaat und zweitens die EU-Subventionen aus Brüssel. Aber das passt ja nicht so richtig zusammen, oder?
Also ich finde, so eine Begriffe wie Europa der zwei Geschwindigkeiten würde ich zum Beispiel gar nicht verwenden. Ist nicht mein Ding. Also ich bin dafür, dass wir Europa so weiterbauen, wie wir es versucht haben bisher zu bauen. Tatsächlich glaube ich, wir werden in Richtung eines europäischen Bundesstaates gehen. Und immerhin war es ja kein geringer als Churchill, der von den Vereinigten Staaten von Europa gesprochen hat. Also an dem kann man sich ja in gewisser Weise orientieren. Gar kein schlechter Name dafür. Und ich glaube, in diese Richtung werden wir gehen. Da wird es vor und zurück gehen. Also zwei Schritte vor, einer zurück. Und vielleicht dieses Europa der zwei Geschwindigkeiten ist ein Schritt zurück, aber wir werden wieder zwei Schritte vorwärts gehen. Also ich glaube, letztendlich geht es in Richtung europäischer Bundesstaat.
Eine kleine Delikatesse, die betrifft mich in der Tat, weil ich da ziemlich gut Bescheid weiß. André Wilkens hat, glaube ich, als einer der wenigen, nee, es gibt noch andere, Michael Miersch und Max Heine haben das in einem Europa-Buch, das sie für Lothar Späth mal geschrieben haben, auch schon mal aufgegriffen. Aber du hast, das ist, finde ich, aus meiner Perspektive ganz unvermeidlich, über Europa gesprochen und insofern auch über den Eurovision Song Contest. Wie bist du plötzlich, das ist ja nicht die Sorte von Musik, die für dich, für deinen Lebensstil wichtig ist, wie bist du auf dieses Thema gekommen?
Tatsächlich, also es ist auch im Buch beschrieben, ich habe ja lange im Ausland gelebt und aber immer eine starke Beziehung zu Berlin gehabt. Also meine Freunde, ich habe eine enge Beziehung zu meinem Freundeskreis in Berlin, in Ostberlin, und kam auch immer zu Besuch. Und jedenfalls kam ich irgendwann, glaube 1998, wieder nach Berlin im Mai. Und dachte, wir machen wieder das typische Party, gehen zu den neuesten Clubs und so weiter. Aber nein, sie sagen, wir müssen unbedingt zur Eurovision Party. Das heißt, spinnen die? Also wir haben irgendwie Feeling B und Clash, und damals gab es, glaube ich, Rammstein noch nicht, oder wenn, dann kannten wir die noch nicht. So eine Bands und so eine Sachen fanden wir gut, und dann nicht Eurovision Song Contest. Aber nein, die haben mich da zu einer Party mitgeschleift, und da war das Gildo Horn, Gildo hat euch lieb oder so, mit den orthopädischen Strümpfen. Und ich dachte, die Berliner sind total durchgedreht. Aber es war eine tolle Party, tolle Stimmung. Und seitdem habe ich mich eigentlich mit dem Thema beschäftigt. Was ist da passiert? Und seitdem gucke ich dauernd Eurovision, dauernd natürlich bloß einmal im Jahr, also glücklicherweise. Aber dieser Mechanismus, dass 150 Millionen an dem einen Tag tatsächlich eine europäische Sache gucken, sich miteinander beschäftigen, verschiedene Sprachen hören, auch wenn es leider immer mehr Englisch wird, aber trotzdem, dann glaube ich, weiß nicht, in Estland hat es angefangen, wo sie immer so eine kleinen Videoclips gezeigt haben zu den Ländern vorher.
Nee, das fing in den 60er Jahren an.
Echt? Ja. Mann, naja, gut. Aber jedenfalls machen sie es jetzt.
Aber für dich war es neu. Das
für
müssen
mich,
wir unbedingt,
ja, genau.
Das müssen wir anerkennen, dass es für dich neu
ja,
war.
Ja, für mich war es neu. Und es war ja auch eine gewisse Hürde, muss ich sagen. Also ich bin kein Schlager-Fan an sich oder auch Pop. Wir kommen da eher von der härteren Seite. Aber also es hat mich beeindruckt, wie man so eine Art europäisches Gefühl erzeugt hat, dass auch eine gewisse Wettbewerb, ja, und dass da so viele Leute zugucken, auch Leute, die eigentlich jetzt nicht Schlagerfans sind, Und deshalb habe ich mich damit beschäftigt und kam da wirklich zu der, also das Kapitel endet ja insofern, dass ich sage, wir können was vom Eurovision Song Contest lernen für Europa. Es gibt eine gewisse Bewegung von Leuten, die richtig dabei sind. Ich finde, das ist eine tolle Sache. Und ich finde sogar, dass bei Europa wir viel zu viel über Politik und Wirtschaft sprechen und vielleicht die echte europäische Bewegung kommt vielleicht aus dem Eurovision oder kommt vielleicht von den Fußballfans oder von mir aus kommt sie auch aus den Kaffeehäusern.
Oder aus dem Tourismus, ja. Also Städtetourismus oder man besucht sich, man guckt sich an. Das ging ja früher eigentlich nur über den Weg des Krieges.
Ja.
Also man sah andere Länder nur, indem man sie überfiel, könnte man zynisch sagen.
Naja, Goethe ist ja auch nach Italien gereist.
Ohne. Naja, klar, jetzt musst du Goethe nennen. Ja, wie geht's denn mit Europa in diesem Jahr weiter?
Also ich finde...
Le Pen, das ist ja schon abgeschrieben, das ist schon mal klare Sache.
Klar, ja.
Bundestagswahl, Frauke Petri. Das ist eine naive, blöde Frage eigentlich. Ja,
das ist irgendwie von gestern, oder?
Ja.
Also... Nee, also ich glaube tatsächlich, es ist ja auch wahnsinnig spannend. Also ich hatte es auch nicht erwartet, da kommt der Incredible Mr. Schulz aus Brüssel, den vorher nur Experten kannten, ein totaler Pro-Europäer und kommt hier auf einmal und die SPD, die schon fast tot war, ist auf einmal wieder eine Partei, mit der man rechnen muss. Und sogar wahrscheinlich... Angela Merkel muss sich mit der SPD beschäftigen, hat eigentlich jetzt keine Zeit mehr, sich nur mit der AfD zu beschäftigen. Also ist eigentlich eine wirklich tolle Sache. Und sogar diese Sache kommt aus Europa, weil Schulz hat ja im Prinzip, obwohl jetzt erzählt er immer gerne, er war ja mal Bürgermeister, aber die meiste Zeit war tatsächlich in Europa unterwegs. Und der hat eine echte Chance. Also ich bin auch aus dieser Perspektive schon optimistisch, dass ein paar Sachen... ein paar neue Sachen passieren. Und dann hat man so eine Sachen wie Pulse of Europe, dass da Leute am Sonntag in zentralen Plätzen in 50 Städten in Deutschland und sogar europaweit, letzten Sonntag hat es wahnsinnig geregnet in Berlin, und da waren tausende Leute da mit Schirm und haben über Europa gesprochen. Das ist eine tolle Sache. Also es passiert was und ich denke, es muss auch was passieren, weil man kann nicht einfach davon ausgehen, dass es einfach so weitergeht, ohne dass man was macht, weil die Politiker das irgendwie hinkriegen. Ich glaube, auf die Politiker können wir uns da nicht verlassen.
Möglich. Wir müssen uns aber auf sie auch verlassen. Ja, das Beifall finde ich richtig. Klatschen Sie mal. Das ist hier ja offenbar eine proeuropäische Kongregation in diesem Tatstudio. Ja, was soll man sagen? Lesen Sie dieses Buch. Es ist wirklich anregend, witzig. Es ist auch streitbar. Man kann auch drüber streiten, über manche These geschrieben. André Wilkens hat ein passendes Buch zur Zeit geschrieben. Herzlichen Dank, André Wilkens.
Danke. Danke.
Buchmessefunk. Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.